Kommen heute zu dem vorletzten Teil des zweiten Petrusbriefes. Und wir sind jetzt also schon im Kapitel 3 angelangt. Wir haben diese Woche uns befasst mit dieser kostbaren Glaubensgrundlage, auf der wir stehen dürfen. Und Petrus hat gewünscht, dass die Christen, an die er schreibt, dass sie wachsen und zunehmen in Gnade und Friede und in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Er hat uns in Kapitel 1 aufgerufen, Fortschritte zu machen auf dieser Glaubensgrundlage. Und in Kapitel 1, dann auch noch im zweiten Teil von Kapitel 1, hat er davon gesprochen, dass er immer wieder an diese Dinge erinnern möchte und uns hellwach rufen möchte mit dieser Botschaft. Und er hat auch gezeigt, dass die Botschaft von höchster Wichtigkeit ist und äußerst absolut zuverlässig ist, diese Botschaft. Und dann haben wir vorgestern und gestern mit Kapitel 2 uns beschäftigt, das Zentrum dieses Briefes, wo diese Warnung ausgesprochen wird vor den Irrlehrern, vor den falschen Lehrern. Es heißt, dass diese kostbare Glaubensgrundlage angefochten wird durch diese falschen Lehrer, aber der Herr wird eingreifen. Gott wird eingreifen. Wir haben dann, und heute kommen wir zu dem nächsten Abschnitt, also wieder ein Lehrabschnitt, diese Verse 1 bis 10. Und es geht wieder um die Zuverlässigkeit dieser Botschaft. Diese Erfüllung dieser Dinge wird zuverlässig sein. Die Erfüllung der Verheißung ist zuverlässig und es wird eintreten. Trotz Anfeindung und trotz scheinbarer Verzögerung wird Gottes Verheißung von der Ankunft Christi und vom Tag des Herrn in Erfüllung gehen. Wir haben hier die Abschnitte, Vers 1 und 2 ist ein Aufruf auf die Botschaft der alttestamentlichen Propheten und der neutestamentlichen Apostel zu achten. Und dann in den Versen 3 und 4 geht es darüber, dass die Leser nicht unwissend sein sollen über das Auftreten von Spöttern. Und auch diese werden dann beschrieben, auch in den Versen 5 und 6. Also Vers 3, 4, 5 und 6 wird über diese Spötter gesprochen und die Leser sollen nicht unwissend sein über diese Spötter. Und in den Versen 7 bis 10, unwissend sollen die Leser auch nicht sein über die Zukunft. Und dort wird er dann über diesen Tag des Herrn sprechen. Wir wollen zuerst die Verse 1 und 2 lesen. Diesen bereits zweiten Brief schreibe ich euch, Geliebte, mit ihnen beiden rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach, damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesagten Worte und des Gebotes des Herrn und Retters, des von den Aposteln übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Die Zeit bis zur Ankunft des Herrn ist in der Tat eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der Anfeindung. Und die Gemeinde Jesu wird immer wieder versucht, vom Wort Gottes abzulassen. Ja, und hier haben wir Spötter, die gegen das Wort Gottes sprechen. Ja. Und Petrus gibt hier Orientierung für diese Zeit der Anfeindung für die Gemeinde Jesu. Er ruft hier also in diesen Versen auf, und er erinnert, dass er diese zwei Briefe gerade geschrieben hat, damit sie an die Botschaft der alten Propheten und der neuen Apostel denken. Also alttestamentliche Propheten und neutestamentliche Apostel, die haben eine Botschaft gebracht und daran sollen sie denken, die sollen sie immer wieder in die Mitte stellen, ja, und sollen sich wachrufen lassen. Zuerst ist hier eine Anrede, diesen bereits zweiten Brief schreibe ich euch, Geliebte. Ja, wenn man angefochten ist, dann ist es gut, wenn man daran denkt, dass man ein Geliebter ist. Von Gott geliebt und auch von den Aposteln geliebt. Und jetzt haben wir hier das Anliegen: Mit diesen beiden Briefen rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach. Ja, das Denken muss lauter sein, es muss rein sein. Es braucht nicht ein schlafendes Denken, es braucht ein waches Denken. Und es braucht, dass man erinnert wird an das Wort der Heiligen Schrift. Und Petrus erinnert daran, dass die ganze Heilige Schrift das Anliegen hat, dass die Christen wachgerufen werden und erinnert werden, dass sie sich an Gottes Wort, zu Gottes Wort stellen. Und auch im nächsten Abschnitt wird er dann zeigen, dass die ganze Schrift immer wieder das Anliegen hat, dass die Christen ein heiliges Leben führen. Diese zwei Briefe hat er ihnen geschrieben und beide Briefe haben im Grunde das gleiche Thema. Beide Briefe, in beiden Briefen geht es um das Wort Gottes und geht es darum, dass sie aufgerufen werden. In dem einen wird besonders betont, dass sie Fremdlinge sind und dass sie sich nicht von dem Leiden niederdrücken lassen sollen. Und im zweiten Brief wird besonders betont, dass sie unterwegs sind und dass sie sich nicht von falschen Lehrern jetzt verführen lassen sollen, die sie in Richtung fleischlichen Leben verlocken wollen, zu einem fleischlichen Leben verlocken wollen. Ja, also die Leser sollen vorbereitet werden auf die Ankunft Jesu Christi. Dazu gilt es, dass sie sich also nicht ablenken lassen. Euer lauteres Denken, interessant, was Petrus hier spricht. Er spricht das Denken der Menschen an. Die Irrlehrer, die sprechen die Gefühle der Menschen an. Die sprechen die Lüste der Menschen an. Petrus spricht das Denken an. Gott spricht unser Denken an. Nicht in erster Linie das Empfinden. Natürlich haben wir auch ein Empfinden, aber wir lassen uns nicht leiten vom Empfinden, sondern wir lassen uns zuerst vom Denken, im Denken ansprechen. Buße heißt im Griechischen Metanoia und das heißt Umdenken. Wer Buße tut, der muss umdenken. Er braucht eine andere Gesinnung, eine Sinnesänderung und muss die Konsequenzen dann ziehen. Und genau das ist es. Gott spricht durch das Wort und das Wort spricht das Denken des Menschen an. Das Denken ist das Schaltzentrum unseres inneren Menschen. Unser eigentlicher Mensch ist ja der innere Mensch. Der eigentliche Mensch ist nicht die Haut und die schönen Augen, sondern der eigentliche Mensch ist, was dahinter steckt. Der eigentliche Mensch wird einmal diesen Leib wieder verlassen. Und dann ist nur noch eine Hülle da, die wird in die Erde gelegt. Die wird einmal auferstehen zu einem neuen Leibe. Gott will schon, dass wir einen Leib haben, auch in der Ewigkeit, aber einen Herrlichkeitsleib, einen verwandelten Leib. Aber die eigentliche Persönlichkeit ist ein Geist und die steckt in einem Leibe. Und das Schaltzentrum dieser eigentlichen Persönlichkeit ist unser Denken. Die Bibel nennt es auch das Herz, ja, das Herz des Menschen. Dort denkt der Mensch, der Mensch denkt im Herzen. Das Herz ist das Zentrum des, wir haben ja auch ein Herz, eine Blutpumpe, das ist das Zentrum des Körpers, oder? Und genauso gibt es im Inneren, der ganze Mensch hat ein Herz, das ist gemeint, das Innere des Menschen, dort wo also der Mensch denkt und dort wo er seine Entscheidungen trifft. Das Empfinden soll dann dem Denken folgen, nicht umgekehrt. Ja? Und unser Denken wird rein durch die Bekehrung. Wenn Jesus Christus unser Herr wird, dann ordnet er unser Denken. Ja, dann werden wir von Befleckungen gesäubert und auch unser Denken wird gereinigt. Petrus sagt im ersten Brief, dass ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegenüber die Wahrheit. Ja, eure Persönlichkeit habt ihr gereinigt durch den Gehorsam gegenüber die Wahrheit. Aber nachdem wir jetzt gläubig geworden sind, müssen wir auch weiterhin unser Denken von Gott orientieren lassen und reinigen lassen, sagt er hier in diesem Abschnitt. Ja. Durch die Wahrheit, durch das Wort Gottes wird also unser Denken immer wieder gereinigt, denn unser Denken kann leicht wieder trüb gemacht werden, unrein gemacht werden. Das geschieht sehr schnell durch schlechte Gedanken, durch Bilder, durch falsche Lehren. Wir leben ja in einer Zeit des Bildes, oder? gerade jetzt, dieses Jahrzehnt, ist ja ein Jahrzehnt des Bildes. Oder die letzten 20 Jahre, kann man schon sagen. Das Bild ist ganz wichtig, oder? In der Welt. Und im Fernsehen und im Internet und auf dem Computer und in den Büchern und Romanen beziehungsweise Illustrierten. Das Bild in der Zeitung. Das Bild ist immer wichtig. Und durch Bilder kann man Menschen beeinflussen. Und zwar die Gefühle kann man beeinflussen durch Bilder. Aber Gott arbeitet nicht mit Bildern, sondern Gott arbeitet mit Worten. Wir haben schon davon gesprochen. Wir haben das Wort Gottes als eine Lampe für unser Denken. Denn es ist oft düster in unserem Denken und dann brauchen wir diese Lampe. Davon hat Petrus im ersten Kapitel am Ende gesprochen. Und er sagt ja, ich rufe euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach. Petrus ist ein guter Prediger, ein guter Lehrer und er tut die Aufgabe eines Lehrers, nämlich die Gemeinde wach zu rufen durch Erinnerung an die Schrift, an das Wort der Schrift. Also rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesagten Worte. Und des von unseren Aposteln übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Also wir haben zweierlei Wort Gottes, zwei Teile vom Wort Gottes. Wir haben einerseits das Wort von den heiligen Propheten, die sie zuvor gesagt haben. Das ist das Alte Testament. Und dann haben wir das Wort der Apostel. Eigentlich ist es das Wort Jesu Christi, aber die Apostel haben es uns weitergegeben. Ja? Das ist das Apostelwort des Herrn Jesus und das ist das Neue Testament. Beide haben prophezeit über die Wiederkunft Jesu Christi und dass Gott eingreifen wird in unsere Welt. Und jetzt sollen wir dieses Wort bedenken und daran gedenken. Wir sollen also darüber nachdenken und wir sollen uns daran erinnern. Bedenken und gedenken sollen wir dieses Wort. Das heißt, wir sollen es nicht aus dem Sinne lassen und wir sollen uns auch immer wieder reichlich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Das machen wir jetzt auch in dieser Woche. Wir haben jetzt uns jeden Abend Zeit genommen, um über den Petrusbrief nachzudenken. Und wir merken, wir könnten uns noch weiter Zeit nehmen. Wir wollen es nicht aus dem Sinn lassen. Wir wollen es wiederholen. Man sagt ja, in der Schule haben wir gelernt, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, oder? Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Unser Lehrer hat das immer auf Lateinisch gesagt. Hat er gesagt, Repetitio est mater discendis, hat er gesagt. Das heißt, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Das heißt, wenn du was lernen willst, wenn du lernen sollst, dann musst du wiederholen. Es geht nicht anders. Es geht nur durch Wiederholen. Und im Geistlichen ist es auch so. Wir müssen uns Zeit nehmen, Gottes Wort wiederholen, wieder in Erinnerung rufen, immer wieder. Ich habe vor einiger Zeit, es ist glaube ich schon 10 Jahre her, da habe ich ein kleines Kalenderblatt gelesen von dem Büchlein Leben ist mehr im Jahr 2000. Und da steht, ist ein Auszug von einem Buch, das heißt Wir amüsieren uns zu Tode. Da hat jemand einen kleinen Auszug aus diesem Buch vorgelesen oder abgedruckt. Ein Buch von einem nichtgläubigen Mann in Amerika, ein Sozialkritiker, heißt Neil Postman. Und das Buch heißt Wir amüsieren uns zu Tode. Wo er zeigt, dass wir in unserer Gesellschaft Schritt für Schritt unsere Gesellschaft kaputt machen. Ich lese mal vor. Er zeigt hier auf, wie unsere Gesellschaft am Ausgang des 20. Jahrhunderts ihre eigenen Fundamente unterhöhlt, weil sie ihre Kommunikationsmedien vom Wort weg auf das Bild umstellt. Worte, sowohl in geschriebener Form als auch in gesprochener Form, haben gewisse Auswirkungen auf das Denken. Sie regen an, sie fordern heraus, sie fördern eine Kultur des Diskutierens und der Auseinandersetzung mit der Welt. Fast alle unsere kulturellen Leistungen beruhen auf der Tradition des Wortes. Bilder dagegen lösen starke Emotionen aus, die das Denken überlagern. Das kann man zum Beispiel sofort an der Werbung erkennen. Also, so schreibt jetzt Postman, dass unsere Kultur in Gefahr ist. Statt zu denken, werden wir verführt. Statt informiert zu werden, werden wir mit Gefühlen gefüttert. Statt zu leben, werden wir gelebt. Das hat er treffend gesagt. Das ist genau unsere Gesellschaft. Sogar unsere Demokratie gerät in Gefahr, denn die Kultur des Diskutierens und Nachdenkens gerät in Vergessenheit. Und das fordert Diktaturen geradezu heraus. Also er meint, dass wir, gerade wenn wir Menschen sind, die vom Wort her geprägt werden, vom Reden, dann können wir diskutieren. Wenn wir aber nur noch von Bildern leben, dann verlernen wir das Reden und verlernen wir das Denken. Und unsere junge Gesellschaft, unsere neue Generation wächst auf mit einem kleinen Ding, mit einem kleinen Bildschirm, und dann tun sie ständig irgendwas herumtippen, sehen irgendwelche Bilder. Und sie fahren im Zug und sie fahren über und sie in die Schule, und überall haben sie so ein kleines Ding vor sich mit einem kleinen Bildschirm, und man hat ständig etwas vor Augen. Ja? Die wachsen förmlich damit auf und werden eigentlich gehindert, denkende Menschen zu werden. Es hat alles seine Nachteile. Ja, die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit der Antichrist auftreten wird und eine weltweite Gewaltherrschaft aufrichten wird, heißt es dort in dem Kalenderblatt, indem er fast alle Menschen verführt und ihr Denken manipuliert und sich zu guter Letzt als Gott anbeten lässt. Nur wer an Jesus als seinem Retter und Herrn festhält, wird die Machenschaften dieses Diktators erkennen können. Alle anderen werden verführt werden und die Gewaltherrschaft unterstützen. Soweit dieses Kalenderblatt. Also hier ist die Gefahr des Bildes, und Petrus sagt, wir sollen das Wort uns vor Augen führen. Und in den Versen 3, ab die Verse 3 bis 6, spricht er jetzt also über diese Spötter. Die Spötter, die hier auftreten werden, Vers 3, zuerst, sie sind Spötter. Nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit der Tage Spötter kommen werden. Also, das ist interessant. Falsche Lehrer verwenden das Mittel des Spottes. Kennt ihr das aus der Schule, die Schüler hier? Das gibt es auch in der Schule. Da spottet jemand über solche Menschen, die glauben noch an die Schöpfung. Und da spottet man und lacht nur noch. Ja? Da gibt es Leute, die glauben, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat und dass es einen Adam und eine Eva gegeben hat. Und dann lachen sie. Ja? Sie argumentieren gar nicht, sondern sie sind sich so sicher ihrer Sache, dass sie nur noch spotten. Der Spott tut weh, denn wir lieben denjenigen, den sie verspotten, die Bibel und den Gott, der uns die Bibel gegeben hat. Der Spott ist eine Form der Irreführung. Und man muss auch als Christ aufpassen, dass man nicht auch das Mittel des Spottes verwendet, wenn man gegen andere spricht. Man darf nicht die gleiche Waffe verwenden. Auch Bibellehrer, auch Christen stehen in Gefahr, diese Methode zu benutzen, damit sie die Leute auf ihre Seite bekommen. Einfach mal lächelt über die anderen, die das nicht verstehen. Und das sollen wir nicht, ja? Sondern wir müssen von der Schrift her beweisen, was wir glauben. Und wir müssen ernst sein. Wir lachen nicht über die anderen, sondern wir wollen einfach uns zur Schrift stellen. Ja, und wenn wir verspottet werden, dann sollen wir auch richtig reagieren, dann dürfen wir auch nicht falsch reagieren. Wie hat der Herr Jesus reagiert, als er verspottet wurde? Was hat er gesagt? Er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Er hat nicht zurückgeschimpft und er hat nicht dem Zorn Luft gemacht. Und es heißt hier, der Hohn hat mein Herz gebrochen, Psalm 69, Vers 21. Der Hohn, der Spott hat mein Herz gebrochen und macht mich krank. Und ich habe auf Mitleid gehofft und da war keines. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Oder im Psalm 22, Vers 7, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Hohn der Menschen und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Und was macht er? Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Und er wendet sich an Gott. Wenn man verspottet wird, dann soll man zu Gott kommen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 23, als er geschmäht wurde, und als er litt, hat er nicht gedroht, sondern es dem übergeben, der in Gerechtigkeit richtet. Er hat es Gott übergeben. Er hat in die Zukunft geschaut, auf den Tag, an dem Gott eingreifen wird. Auf die Zeit, wo Gott eingreifen wird. Hat sich nach vorne orientiert. Also Spötter werden kommen, Vers 3. Wann werden sie kommen? Sie kommen am Ende der Tage. Das ist die zweite Aussage hier. Sie kommen am Ende der Tage. Im Griechischen heißt es zur letzten Zeit der Tage. Also in der Zeit vor der Ankunft Jesu Christi. Nun, bereits damals, als Petrus den Brief geschrieben hat, waren diese Spötter schon am Werk. Und auch zum Judasbrief, als der Judasbrief geschrieben wurde, waren die Spötter am Werk. Das heißt, dass schon zur Zeit des Petrus und des Judasbriefes waren schon die letzten Tage. Nach der Bibel sind die letzten Tage die Tage von der Himmelfahrt Jesu bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Das ist der Abschnitt der letzten Tage. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 17. Petrus sagt, dies ist es, was Joel gesagt hat, in den letzten Tagen, da werde ich meinen Geist ausgießen. Oder das geschah zu Pfingsten dann. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. 2. Timotheus 3, Vers 1. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten sein. Jakobus 5, Vers 3, Jakobusbrief hat das auch gesagt. Jakobus 5 sagt, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Sagt Jakobus damals zu seinen Zeitgenossen. Und Hebräer 1, Vers 2. In diesen letzten Tagen hat Gott zu uns gesprochen im Sohn. Früher hat er durch die Propheten geredet, jetzt hat Gott geredet im Sohn. In diesen letzten Tagen. In diesen Tagen, die letzten Tage sind. Hebräer 1, Vers 2. Also die Bibel ist sich da einig, dass die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und der Wiederkunft Jesu Christi, das sind die letzten Tage. Und wir leben heute schon in den letzten Tagen der letzten Tage. Ja? Wir leben schon sehr weit am Ende. Wie weit wissen wir natürlich nicht, wir können ja nicht in die Zukunft blicken. Drittens, sie leben nach ihren eigenen Lüsten, heißt es hier in Vers 3, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Es sind Menschen, die suchen ihren eigenen Vorteil, nicht die Wahrheit. Interessant, diese Spötter, die tun so, als ob ihre Vorstellungen so selbstverständlich richtig sind und die anderen so selbstverständlich falsch sind, dass sie sich lustig machen. Aber sie suchen gar nicht wirklich die Wahrheit. Sie spotten einfach. Aber wenn man dann nachgehen würde und schaut, ja, bist du wirklich interessiert an der Wahrheit, dann merkt man, es steckt nicht so viel dahinter. Und Petrus deckt sie auf. Es geht ihnen gar nicht um die Wahrheit, sondern es ist einfach ein lustiges Leben, oder? Man lebt nach den Lüsten. Fein lustig sein, das ist das Wichtigste, oder? So leben sie, diese Spötter, sagt Petrus hier, wenn er von diesen Spöttern spricht. Aber wir sollen ja unsere Lust am Herrn haben. Wir dürfen auch uns freuen, aber auf ganz andere Weise. Viertens, sie bestreiten die Ankunft Jesu Christi. Also sie stellen die Ankunft Jesu Christi in Frage. Das ist in Vers 4. Nehmt zur Kenntnis, dass Spötter kommen werden, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Also seiner Wiederkunft. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Also ihre Lehre lautet, so wie es war, so bleibt's. So wie es war, so wird es immer sein. Man nennt das in der Naturwissenschaft das Gesetz des Uniformitarianismus. Und so ähnlich, also das heißt, alles bleibt gleich. Uniformitarismus. Ja. Uniformitarismus. Alles bleibt gleich. In der Wissenschaft gibt es Kriterien, was ist wissenschaftlich. Und da gibt es so Fremdwörter, die Wissenschaftler gebrauchen gerne Fremdwörter. Und zum Beispiel sagen sie, alles in der Wissenschaft ist geprägt von Immanenz, Kausalität und Analogie. Ihr braucht jetzt das nicht merken. Ich sage das nur, manchmal hört man diese Worte. Was heißt das? Immanenz, das heißt, es muss diesseitig erklärbar sein. Das heißt, es muss alles erklärbar sein, mit so wie es in dieser Welt, die Gesetze in dieser Welt sind. Ja? Immanenz. Und Kausalität, das heißt, alles geht nach dem Prinzip von Grund und Ursache. Also alles was geschieht, hat eine Ursache. Ja? Das ist ein naturwissenschaftliches Gesetz. Und das andere ist Analogie. Das heißt, es muss analog sein, es muss schon so mal vorgekommen sein. Es gibt nichts Neues in der Welt. Ja? Das ist alles, so sagen sie. Ja? Also es muss etwas Ähnliches schon mal da gewesen sein. Aber das ist ein innerweltliches Weltbild. Das heißt, das ist ein Weltbild ohne Gott. Das ist ein in sich geschlossenes Weltbild und da schließt man einen Gott aus. Und in der Naturwissenschaft schließt man Gott aus. Man sagt, wir wollen uns das alles erklären ohne Gott, weil wir betreiben ja nicht Religion. Ja? Wir sind keine Philosophie, sondern wir sind Naturwissenschaftler. Das heißt, wir arbeiten mit den vorhandenen Gesetzen und dann rechnet man nicht mit einem Gott. Ja? Deshalb versucht man sich auch die Herkunft des Menschen zu erklären auf natürliche Weise und nicht mit einem Gott. Aber das funktioniert nicht. Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in die Wissenschaft, aber gehen wir wieder zurück. Also Sie sagen, Ihre Lehre wollen Sie gründen auf Erfahrung. Die Menschen kommen und die Menschen gehen und alles bleibt beim Alten. Und diese Spötter sagen, was wollt ihr eigentlich reden von einer Wiederkunft Jesu Christi? Was soll das? Er kam gestern nicht, er kam vorgestern nicht und er kam vor 100 Jahren nicht. Warum sollte er morgen kommen und in 100 Jahren kommen? Das wird immer so weitergehen. Irgendwie schaffen wir Menschen das schon. Natürlich haben wir Probleme in der Welt und so weiter, aber irgendwie geht es immer weiter. Die Erfahrung und die Überlegung der Menschen sollen also mehr Gewicht haben als das Wort Gottes und mehr Gewicht haben als das Wort von solchen Zeugen wie der Apostel Petrus und Johannes und Jakobus, die auf dem Berg oben waren und Jesus gesehen haben, wie er verwandelt wurde. Auf das hört man nicht, auf das achtet man nicht. Ja? Und es ist ständig die Versuchung in der Schule und in der Welt der Erwachsenen, dass man mehr auf das achtet, was von denen gesagt wird, also was man in der Versammlung gehört hat und was man von Petrus gehört hat und von den Leuten, die am Berg der Verklärung waren. Auf unsere Kinder in der Schule, ihr, die in die Schule geht, normalerweise wird der Lehrer nicht vom Berg der Verklärung reden und von dem, was dort oben auf dem Berg der Verklärung passiert ist. Normalerweise wird der Lehrer nicht vom zweiten Petrusbrief sprechen, aber der wird sprechen von allerhand Sachen. Ja. Die Menschen, die haben sich selber entwickelt, die stammen von irgendwelchen Vorfahren ab, die so ähnlich waren wie die Affen und so weiter. Also man vermittelt schon den kleinen Kindern, dass mit Gott, das gehört nicht in die Schule. Und dann ist der junge Mensch versucht, sich die Welt zu erklären ohne Gott. Und man sieht in der Schule einen Film, ja, einen Naturfilm. Wunderschön. Aber was wird dazu gesagt? Das ist alles über Jahrmillionen irgendwie von selber entstanden. Von Gott hört man nicht. Ja? Gott wird ausgeklammert und so lernt der junge Mensch in der Schule, es gibt keinen Gott oder die Welt ist erklärbar ohne Gott. Und er trennt dann. Ja, am Sonntag, da gehe ich in die Versammlung, da sind wir einfach fromm. Aber am Montag, wenn es dann richtig losgeht in der Welt, zum Leben, in der Schule und in der Arbeit, da ist ja eine andere Welt. Da brauchen wir keinen Gott. Und das ist eine Gefahr, das ist eine Versuchung. Und so ist man versucht, mehr auf die Welt der Erwachsenen zu hören und auf das zu achten, was von denen gesagt wird und nicht auf das Wort Gottes. Christen sollen persönlich und auch zusammen miteinander intensiv mit dem Wort Gottes sich befassen und immer wieder das in Frage stellen. Was sagt aber die Bibel? Der Lehrer hat gesagt, die Welt ist von selber entstanden. Was sagt aber die Bibel? Was sagen diese Lehrer hier, diese Spötter? Seit die Väter entschlafen sind, also seit unsere Opas gestorben sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Es ist alles gleich geblieben. Interessant ist, dass sie sagen, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Also diese Leute damals, diese Spötter, die glaubten sogar noch, dass es einen Schöpfer gab und eine Schöpfung gab, ja. Heute glaubt man ja das nicht mehr. Heute glaubt man nicht mehr, dass es einen Schöpfer gibt und dass es eine Schöpfung gibt. Ja, die waren keine Evolutionslehrer damals. Aber heute ist es noch schlimmer geworden. Aber ihre Lehre ist, es gibt keinen Gott, der in der Zukunft eingreifen wird. Keine göttliche Intervention ist möglich. Es ist unmöglich, denn die Wissenschaft lehrt uns, es wird immer so bleiben, wie es war. Wissenschaftliche Gesetze. Ich habe schon gesprochen von dem Schwerkraftgesetz, oder? Man sagt, das ist ein Schwerkraftgesetz. Ja? Das kann man feststellen und dann sagen sie, dieses Gesetz wird immer funktionieren. Ja? Es wird immer so sein. Sie rechnen nicht, dass sich irgendwas mal ändern könnte in der Welt. Ja, da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht auch so denkt. Und man muss immer schauen, was sagt die Schrift. Aber was sagt Petrus? Was sagt Petrus? Wir lesen weiter, Vers 5 und 6. Den Spöttern ist etwas verborgen, sagt Petrus. Das ist jetzt die fünfte Aussage. Die vierte Aussage war also, sie bestreiten die Ankunft Christi, sie stellen das in Frage. Ja? Und die fünfte Aussage, jetzt kommt Petrus und sagt, den Spöttern ist etwas verborgen. Die haben etwas nicht mitgerechnet. Und deshalb, weil ihnen das verborgen ist, deshalb glauben sie nicht an eine Wiederkunft Jesu Christi. Was ist ihnen verborgen? Er sagt hier, es ist ihnen nämlich verborgen, und ich glaube, in eurer Bibel steht das auch so, es ist ihnen nämlich willentlich verborgen. Oder vielleicht heißt es so, es ist ihnen nämlich verborgen und sie wollen es so. Steht das so ähnlich? Bitte, absichtlich verborgen? Es ist ihnen absichtlich verborgen. Das heißt, sie wissen etwas nicht und sie wollen es gar nicht wissen. Das heißt, sie könnten schon wissen, aber sie wollen es nicht wissen. Willentlich ist ihnen das verborgen. Das heißt, sie verschließen die Augen vor dieser einen Wahrheit. Sie wollen gar nichts darüber wissen. Worüber denn? Was wollen sie nicht wissen? Also sie sind schuldig, ja? Sie sind schuldhaft unwissend. Man kann ja unwissend sein, ohne schuldig zu sein, ja? Oh, habe ich nicht gewusst, ja? Aber man kann auch schuldhaft wissend sein. Ja, warum weiß es nicht? Ja, ich habe mich nicht damit befasst, ja? Ja, da fährt jemand mit 100 km/h durch die Stadt, oder? Und dann sagt der Polizist, stopp, das kostet jetzt viel. Das gibt jetzt eine saftige Strafe. Und er sagt er, wussten Sie nicht, dass man hier nur 50 fahren darf? Und er sagt, nein, ich habe mich nie darum gekümmert, ich weiß das nicht. Ja, dann sagt der Polizist, tut mir leid, das hätten Sie aber wissen müssen. Ja? Das ist Ihr Problem. Das ist eine schuldhafte Unwissenheit. Ja? Hätte sich damit befassen sollen, dass man nicht so fahren darf. In Österreich ist das so. In Österreich gibt es keine Tafeln bei den Orten. Also wenn man nach Österreich kommt und man fährt in den Ort hinein, ja, das ist eine Ortstafel, dann steht nicht 50, steht nur die Ortstafel. Und was machen die Leute? Sie denken, ja wunderbar, steht nur die Ortstafel. Und sie fahren gleich mit 80 weiter. Und dann kommt der Polizist und sagt, nein, nein, jetzt kannst du zahlen. Sag ich, wieso? Da steht nirgends 50. Ja, das ist nicht nötig, dass hier 50 steht. Das ist im Ort. Und innerorts schreibt man nur 50. Ah, das habe ich nicht gewusst. Das ist Ihre Schuld, dass Sie das nicht gewusst haben. Oder? Also es ist Ihnen verborgen, Sie sind schuldig, dass Sie das nicht wissen. Was bleibt Ihnen denn verborgen, diesen Spöttern? Und was wollen Sie nicht wissen? Wir lesen weiter. Es ist Ihnen nämlich willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch das Wort Gottes. Diese Spötter sind unwissend über die Schöpfung, wie die Schöpfung entstanden ist und über die genaueren Details der Schöpfung sind sie unwissend. Sie wissen nicht, dass früher Himmel und Erde aus Wasser Bestand hatten und durch Wasser Bestand hatten durch das Wort Gottes. Also Himmel und Erde kamen durch das Wort Gottes zustande. Das lesen wir in der Bibel. Gott sprach und es wurde nicht nur Licht, sondern auch die ganze Welt wurde. Ja. Gott sprach und die Erde war da. Die ist durch das Wort Gottes entstanden. Und die damalige Welt war zuerst im Wasser. Das heißt, alles war mit Wasser überschwemmt. Und dann hat Gott die Wasser in die Luft gehoben, in die Höhe gehoben. Einen Teil vom Wasser hat er in die Höhe gehoben. Und einen Teil vom Wasser hat er auf der Erde hat er unten gelassen. Und dazwischen entstand eine Ausdehnung, sagt das hebräische Wort. Eine Ausdehnung zwischen Wasser unten und Wasser oben. Und diese Ausdehnung, die heißt, also im Hebräischen heißt es die Weite oder die Ausdehnung. Und diese Ausdehnung nennen wir Atmosphäre. Auf wissenschaftliche Sprache, Atmosphäre, oder wir können auch sagen, den Lufthimmel, ja? Den Lufthimmel, der rund um die Erde ist. Ja? Und dann waren also oberhalb dieses Himmel, dieses Lufthimmels war Wasser, wie ein Ball rundherum um die Erde, und unten war das Wasser. Dazwischen also diese Ausdehnung, diese Atmosphäre, und später kamen ja diese Wasser von oben, kamen dann auf die Erde. Das war bei der Flut, bei der großen Flut. Kamen die ganzen Wasser wieder runter. Gott hat die zuerst oben gehalten und dann hat er sie runterfallen lassen. Und da war Schluss mit der ersten Welt. Also, aber was sagt jetzt Petrus? Die Erde hatte Bestand durch Wasser mittels Gottes Wort. Was hat die Wasser oben gehalten? Die einen Wasser blieben unten und die anderen Wasser waren oben. Was war es? Warum sind die oben geblieben? Warum sind die anderen Wasser nicht runtergekommen? Oder? Die Wassermassen. Warum blieben die oben? Die Bibel sagt, wegen Gottes Wort. Weil Gott gesagt hat, so soll es sein. Und durch das Wort Gottes blieb das so. Aber wenn das durch das Wort Gottes so bleibt, dann könnte auch ein anderes Wort Gottes einmal kommen und er sagt, so jetzt kommt es runter. Oder? Das heißt, durch das Wort Gottes ist das alles so, hat das alles so Bestand gehabt. Und wie sich das Wasser zur Erde verhielt, das konnte jeden Augenblick sich ändern, wenn wieder ein Wort Gottes kommt. Das heißt, der Mensch sollte lernen, dass die ganze Welt, so wie sie funktioniert, funktioniert nur deshalb, weil Gott spricht, so soll sie jetzt sein. In der Bibel steht, alle Dinge trägt er mit dem Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Der Herr Jesus trägt alle Dinge, die in der Welt sind, mit seinem Wort, mit seinem kräftigen Wort. Und wenn er was anderes spricht, dann kann sich sofort der Zustand verändern. Im Glauben, Hebräer 11, Vers 3, im Glauben vernehmen wir, dass die Welt durch das Wort Gottes geworden ist, sodass das, was man sieht, nicht aus sichtbaren Dingen geworden ist. Das kann man nur durch Glauben verstehen. Nur durch Glauben kann man verstehen, dass die Welt geschaffen wurde, und zwar durch das Wort Gottes, und dass sie jetzt so gehalten wurde durch das Wort Gottes, so wie sie war. Übrigens, auch die Leute, die an die Evolutionslehre glauben, die müssen das auch glauben. Das war sehr interessant. Es sind nämlich zwei Religionen, oder? Der an die Evolution glaubt, der glaubt an eine Religion. Und der an Gott glaubt, der hat auch eine Religion. Das war sehr interessant. Ich habe einmal Geschichte studiert oder gelernt in der Schule. Ich war Geschichtelehrer für eine Zeit lang. Und da hat der Lehrer in der Akademie hat geredet, dass die Welt von selber entstanden ist im Geschichteunterricht. Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, das stimmt nicht. Die Welt, die ist von Gott erschaffen worden. Und dann hat er gesagt, das ist ihr Glaube. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe Gründe und so weiter, dass ich das glauben darf. Und sagte, ja. Er will gar nicht diskutieren. Hat er gesagt, das ist, Sie glauben an Gott und ich glaube an die Evolution. Dann habe ich gesagt, danke, das genügt. Genau das wollte ich hören. Sie glauben an die Evolution, das ist Ihre Religion, und ich glaube an Gott, das ist meine Religion. Es ist also nicht so, wir haben die Wissenschaft und ihr seid die dummen Religiösen. Nein, wir haben unseren Glauben. Der Geschichtelehrer sagt, wir haben unseren Glauben, wir Ungläubige. Wir glauben, dass die Welt von selber entstanden ist. Und die Christen, die glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. Das sind zwei Glauben. Man kann sie ja nicht nachweisen. Gut, also sie wissen nicht Bescheid über den Werdegang der Schöpfung. Weiters, was wissen sie noch nicht? Sie sind unwissend darüber, dass die Erde einmal im Wasser untergegangen ist. Vers 6. Durch welche Wasser die damalige Welt von den Wassern überflutet zugrunde ging. Also die alte Welt ist vom Wasser überflutet worden und zugrunde gegangen. Und das wissen sie nicht. Die wissen nicht Bescheid darüber, sagt er. Und wie ist das geschehen? Wie kam das, dass plötzlich diese Wasser, so viele Wasser auf die Erde kamen? Die Bibel sagt, durch das Wort Gottes. Gott sprach, die Wasser sollen herunterfallen, und dann fielen sie herunter. Und auch die Wasser unter der Erde, die Quellen unter der Erde brachen auf und dann kamen große Fontänen. Also unter großem Druck kam Wasser aus dem Inneren der Erde hervor und spritzte mit ungeheurem Druck in die Atmosphäre hinauf, möglicherweise sogar so weit, dass es dann oben gefroren ist und als Eisklumpen wieder runterkam. Das weiß ich nicht, aber das wäre theoretisch möglich. Jedenfalls kam das Wasser von unten und das Wasser von oben. Das muss so schrecklich gewesen sein. Die Menschen sind umgekommen, aber Noah und alle, die im Schiff waren, sind gerettet worden. Also sie sind unwissend darüber, dass die Erde einmal im Wasser unterging. Das Grundelement, mit dem Gott die Erde damals zerstörte und die ganze Menschheit zerstörte, war Wasser, ein Grundelement dieser Welt. Das Flutgericht brachte dann eine neue Welt hervor, nachdem die Wasser abgelaufen waren, beziehungsweise sich an den Polen dann auch wieder gefroren waren und so weiter. Gott hat ja auch etwas gehoben, die gewisse Schichten hat er wieder gehoben. Die Berge sind übrigens erst, die Schweiz ist erst damals entstanden. Nicht, die war es vorher noch nicht gegeben. Erst seither gibt es die Schweiz. Nämlich nach der Sintflut kamen ja die großen Bewegungen, oder? Die Spalten. Die Erde besteht ja aus lauter so Spalten, Platten, und die stoßen aufeinander, dort wo die Spalten sind, wo Platte mit Platte aufeinander stoßt. Und mit großer Kraft haben sie sich verschoben, diese Platten, und dort wo sie sich aneinander geschoben sind, ja, dort haben sie keinen Platz gehabt, und dann haben sie sich aufgewölbt. Da entstanden die Alpen, ja, und die Schweiz. Eine neue Welt entstand dann und die Bibel gibt uns klar Bescheid darüber, wie das gewesen ist. Aber wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß, wie die damalige Welt entstand, wie die erste Welt entstand und wie die Welt nach der Sintflut entstand, dann wird man keine Orientierung haben in Bezug auf die Zukunft. Wenn man sich nicht informiert in Bezug auf die Vergangenheit, dann wird man keine Orientierung haben in Bezug auf die Zukunft. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, im Alten Testament, die wurden von der Wissenschaft ganz stark, von den Bibelkritikern ganz stark und scharf angegriffen. Wisst ihr, welche zwei Bücher? Weiß es jemand? Wo hat die Wissenschaft angefangen, und die Bibelkritik angefangen, gegen die Bibel zu arbeiten und sagen, das ist nicht von Gott und das ist nicht so geschrieben, wie es geschrieben steht. Das wurde nicht so ursprünglich geschrieben. Das ist falsch. Erste Buch Mose, das ist nämlich das Buch, das zeigt, woher wir kommen. Und ein anderes Buch auch noch. Daniel. Ich rede vom Alten Testament. Im Alten Testament, das Buch Daniel, das zeigt nämlich, wohin wir gehen. Und genau diese zwei Punkte, woher wir kommen und wohin wir gehen, das wollte man nicht wahrhaben, dass das so ist, wie die Bibel es sagt. Und wenn der Mensch jetzt nicht sich orientieren lässt, woher er kommt und wie das Ganze entstanden ist, dann wird er ohne Orientierung sein über die Zukunft und wo das Ganze hingeht und dass Gott noch einmal eingreifen wird. Also diese zwei wichtigen Ereignisse, die Schöpfung und die Sintflut, werden heute außer Acht gelassen. Daher sind die Menschen unwissend und glauben nicht an ein zukünftiges Eingreifen Gottes. Warum sollte es eine Wiederkunft Jesu geben? Es gab ja auch keine Schöpfung und keine Sintflut. Aber wenn es eine Schöpfung gegeben hat und wenn es eine Sintflut gegeben hat, dann könnte es schon sein, dass es auch eine Wiederkunft Jesu Christi gibt. Versteht ihr? Aber weil man das eine leugnet, leugnet man auch das andere. Das göttliche Eingreifen wird geleugnet. Gott hat einmal gesprochen, es werde Licht und es werde eine Schöpfung, es werde Himmel und Erde. Dann kam die erste Welt. Gott hat noch einmal gesprochen, dann kam das Wasser, Grundelement der Welt, und hat die Welt überflutet. Und Gott wird noch einmal sprechen in der Zukunft, und dann kommt nicht Wasser, da kommt Feuer. Das ist das zweite Grundelement. Durch sein Wort wird die jetzige Welt gerichtet werden. Also das göttliche Eingreifen in der Natur bei der Flut durch Gottes Wort ist ein Beweis dafür, dass Gott in der Zukunft wieder eingreifen wird, so wie er vorausgesagt hat. Verse 7 bis 10. Unwissend sollen die Leser nicht sein über die Zukunft. Sie sollen wissen, dass die jetzige Schöpfung durch sein Wort zum Gericht aufgespart ist. Vers 7. Aber die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch sein Wort aufgespart. Fürs Feuer werden sie bewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Der Apostel Petrus liebt diese Geschwister, an die er schreibt. Er liebt diese Christen und deshalb möchte er ihnen klar machen, wie Gott vorgeht. Und er zeigt ihnen hier, wenn diesen Spöttern das verborgen bleibt, weil sie das nicht annehmen, was in der Bibel steht, euch soll es nicht verborgen sein. Und Gott wartet mit seinem Gericht. Sie sind aufgespart bis auf einen Tag, aufbewahrt bis auf einen Tag. Da wird wieder es das Wort Gottes sein, Gott wird sprechen und dann wird er eingreifen. Durch sein Wort, ja, haben wir gelesen, durch sein Wort aufgespart. Durch sein Wort hält Gott und der Herr Jesus Christus jetzt alles zusammen. Aber eines Tages spricht er noch einmal. Und dann wird diese Welt mit Feuer, durch Feuer untergehen. Ja, es ist interessant, das ist gut zu wissen für uns, oder? Heute. Wir haben einen warmen Winter. Wieso haben wir einen warmen Winter? Ja, vielleicht Klimaerwärmung oder so. Nein, nein, nein. Gott spricht, der Winter soll mild sein, dann ist der Winter mild. Gott spricht ein anderes Mal, der Winter ist streng, dann ist der Winter streng. Gottes Wort, Gott spricht und Gott bestimmt, wie das Wetter ist. Und Gott weiß, was er tut. Ja, Gott mag das eine oder andere zulassen, aber letztlich ist er der Herr über das Wetter. Natürlich mögen die Menschen auch versuchen, irgendwie wetterbeeinflussende Dinge zu machen, das ist klar. Und sie versuchen ja alles Mögliche. Aber Gott lässt es zu. Er ist der Herr über das Wetter. Und wenn es regnet 7 Tage, dann sagen wir, Herr, danke, dass es regnet 7 Tage. Ich verstehe nicht warum, aber ich danke dir trotzdem. Weil du bist der, der gesprochen hat. Gott hat gesprochen. 7 Tage Regenwetter. Und dann scheint aber wieder mal einen ganzen Herbst die Sonne, ja, und ganzen Frühling, wie letzten. Da hat Gott auch gesprochen. Zweitens, sie sollen wissen, warum Gott bis jetzt noch nicht eingegriffen hat. Also Gott wird einmal eingreifen, aber bis jetzt hat er noch nicht eingegriffen. Und jetzt ist die Frage, warum? Und jetzt gibt Petrus Aufklärung über den Grund. Warum verzögert der Herr die Ankunft? Warum lässt Gott uns noch warten? Das war ja ein Problem für die Christen damals. Und jetzt sagt der Apostel Petrus, die verstrichene Zeit ist nicht ein Anzeichen davon, dass Gott vergessen hat, was er versprochen hat. Es ist nicht ein Anzeichen, dass Gott untreu ist seiner Verheißung gegenüber. Lesen wir Vers 8. Aber dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Gott wartet. Nicht deshalb, weil er seinem Wort untreu ist oder weil er irgendwas vergessen hätte oder weil er schläfrig sei oder eingeschlafen sei oder irgendetwas. Nein. Es liegt an uns, wenn uns etwas, was Gott geoffenbart hat, verborgen bleibt. Und Petrus sagt, das eine lasst euch nicht verborgen sein. Ich bitte euch, hört zu, sagt er. Das soll nicht verborgen sein. Beschäftigt euch mit der Bibel, hört zu, lasst euch etwas sagen. Was denn? Gott steht auch dann treu zu seinem Wort, wenn er es vor langer Zeit verheißen hat und bis jetzt immer noch nicht eingetreten ist. Gott steht zu seinem Wort, das sollt ihr nicht außer Acht lassen. Ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Bitte, hier steht nicht, ein Tag vor dem Herrn ist 1000 Jahre. Jetzt habe ich ein Wort ausgelassen und das darf man nicht auslassen. Ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. es geht hier nicht um eine andere Zeitrechnung, gar nicht. Gott hat die gleiche Zeitrechnung wie wir. Aber Gott kann in kurzer Zeit Ereignisse geschehen lassen, die für uns lange Zeit brauchen. Oder? Zum Beispiel kann Gott in 6 Tagen die ganze Himmel und Erde erschaffen. Und die Menschen glauben es nicht. Die sagen, nein, nein, dazu braucht er mindestens 6 Millionen Jahre oder 6 Milliarden Jahre. Nein. Gott, ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Wir Menschen denken, dazu braucht man 1000 Jahre. Er sagt, nein, das schaffe ich in einem Tag. Also, Gott kann in kurzer Zeit Ereignisse geschehen lassen, die für uns lange Zeit zu brauchen scheinen. Und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Also was uns eine lange Zeit zu sein scheint, das ist für Gott ganz kurz. Wir denken, 1000 Jahre ist er jetzt schon nicht gekommen. Jetzt hat er es sicher vergessen. 2000 Jahre. Und für Gott ist es wie, wenn er es vorgestern gesagt hätte. Für Gott ist es so frisch, diese Verheißung ist für Gott so frisch, wie wenn er es vor 2 Tagen gesagt hätte. Also Gott ist nach 1000 Jahren noch genauso treu wie ein Mensch nach einem Tag. Petrus sagt, passt auf, denkt nicht menschlich über Gott. Seine Treue schwindet nicht mit der Zeit. Oder? Wenn jetzt 2000 Jahre vergangen sind, heißt es nicht, dass er was vergessen hat. Es ist immer noch frisch, es ist nicht schwächer geworden, seine Verheißung. Seine Zusage ist unverbraucht und genauso treu und genauso frisch wie 2 Tage nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Weiter, Vers 9. Also, das eine war jetzt, ich habe gesagt, die verstrichene Zeit ist nicht ein Zeichen davon, dass Gott seinem Wort untreu geworden ist. Und das zweite, die verstrichene Zeit ist nicht ein Anzeichen davon, dass Gott sich verspätet hat. Jetzt ist er zu spät gekommen. Vers 9, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten. Gott ist nicht in Verzug. Der hat die Zeit nicht verpasst. Oh ja, da gibt es ja noch die Welt, die Erde, oh, da hätte ich ja noch was machen wollen. Nein, nein, nein. Er ist nicht zu spät dran. Er ist nicht saumselig, wie man sagt, oder? Der Herr ist nie, nie saumselig. Das heißt, er verspätet sich nie. Auch in unserem Leben nicht. Er kommt immer zur rechten Zeit. Er zögert nicht, er schläft nicht. Psalm 121, der Herr schläft nicht und schlummert nicht. Der Gott Israels. Auch nicht, was das Gericht betrifft. Er hat nicht vergessen. Er ist nicht zu beschäftigt. Er hat so viele andere Sachen zu tun, dass er vergessen hat, in der Welt einzugreifen. Man muss eigentlich gar nicht beten, Herr, denk endlich an uns. Muss man gar nicht beten. Der Herr denkt sehr, sehr wohl an uns. Der Herr liebt uns. Er ist nicht ohne Interesse. Mir hat einer einmal gesagt, ach, ich glaube schon an einen Gott, aber der Gott, der hat sich zurückgezogen. Der hat viel Besseres zu tun, als sich mit uns Menschen abzugeben. So ist Gott nicht. Er ist nicht ohne Interesse und er ist nicht zu langsam, um einzugreifen. Sondern, ja was denn? Sondern, Vers 9 in der Mitte, sondern er ist geduldig uns gegenüber. Die verstrichene Zeit ist ein Zeichen seiner Liebe. Eine Geduld in Liebe. Er hat einen langen Atem. Das Wort geduldig heißt einen langen Atem haben. Lang brauchen, um heiß zu werden. Das ist Geduld, oder? Braucht ganz lange, um heiß zu werden. Das ist hier das Wort. Bevor er leidenschaftlich mit Gericht eintritt. Er liebt, er lässt den Menschen Raum. Er will nicht, es ist nicht seine Absicht, dass welche umkommen, sondern dass alle Raum zur Buße haben. Steht das bei Ihnen so in der Übersetzung? Ich hoffe, dass so ähnlich steht. Im Griechischen hier steht, sondern er will, dass alle Raum zur Buße haben. Gott will, dass die Menschen noch Raum haben. Raum heißt noch Zeit, oder? Noch Platz haben, Buße zu tun. Er wartet und wartet und wartet. Es ist nicht seine Absicht, dass Menschen umkommen. Er ist geduldig uns gegenüber. Er ist geduldig uns Menschen insgesamt gegenüber. Er ist geduldig mit der Welt, er ist geduldig mit seinen eigenen Kindern, Er will nicht, dass auch seine eigenen Kinder irgendwie vielleicht dann umkämen. Das wäre furchtbar, oder? Welcher Vater würde so etwas wollen? Der Herr will nicht. Und er lässt immer wieder Zeit zur Buße, vor allem natürlich uns Menschen, also in der ganzen Welt. Weil der Herr treu ist, ist die Wiederkunft des Herrn Jesus sicher. Und weil der Herr geduldig ist, kommt er noch nicht, damit sich noch Menschen bekehren. Vers 10, sie sollen aber, was sollen sie noch wissen? Dass der Tag des Herrn kommen wird, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Das sollen sie wissen, der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag des Herrn übrigens in der Bibel, das ist der Tag, an dem der Herr auf den Plan tritt. In der Bibel ist der Tag des Herrn der Tag, wo der Herr eingreift. Der Tag, wo der Herr, die Zeit, wo der Herr sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt komme ich an die Reihe. Das ist der Tag des Herrn. Das ist ein langer Tag, beginnt mit den endzeitlichen Ereignissen der Wiederkunft Jesu Christi und dauert dann bis ins tausendjährige Reich hinein. Der Tag des Herrn, dann ist er da. Dann ist immer noch sein Tag und in der Ewigkeit ist es sein Tag, ein Tag der Ewigkeit. Also er beginnt mit der Wiederkunft Jesu Christi, der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn wird also kommen und sie sollen wissen, wie der Tag des Herrn kommen wird. Wie wird er kommen? Ohne Anmeldung, unangemeldet, wie der Dieb kommt. Er wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Es ist jetzt nicht gemeint, dass der Herr ein Dieb ist. Der Herr ist kein Dieb und er stiehlt niemanden weg. Nein, das ist nicht gemeint. Aber er kommt wie ein Dieb. Das heißt, er meldet sich nicht an. Ein Dieb, der ruft nicht an, bitte könnten Sie, ich möchte nur sagen, heute um 3 Uhr in der Nacht komme ich dann. Ja, das macht er nicht. Aber wenn wir wissen, dass der Dieb kommt, was machen wir dann? Dann sagen wir, ja, irgendwann kommt er. Okay, gut, dann bleiben wir halt mal die Nacht wach oder wir schieben Wache. Zuerst der eine, dann der nächste und dann der nächste. Und dann schaut man beim Fenster oder schaut man, macht man die Lichter aus und horcht ganz, ganz genau. Und wir hatten das bei uns, bei den Nachbarn, da im Sommer. Da kamen die Diebe. Oder? Die haben gewusst, die Nachbarn sind auf Urlaub. Aber sie haben nicht gewusst, dass unsere Rahel ganz leicht schläft. Und die haben nur ein bisschen geflüstert und unsere Rahel hat das Fenster offen gehabt. Ja. Und dann hat sie gleich, die wird sofort wach. Und dann haben wir die Polizei angerufen. Ja. Also, wenn man weiß, er kommt, dann wird man wachsam sein. Aber hier sagt er, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, er kommt ohne Anmeldung. Ja? Aber die wachsam sind, werden es trotzdem sehen, oder? Genauso wie die in der Nacht wachsam sind, die werden wissen, wann er kommt. Dann irgendwann hören sie die Schritte, oder? Oder das Gartentor oder irgendetwas. Ja? Hört man dann und dann weiß man, jetzt kommt er. Ja? Dann ist man vorbereitet. Unangemeldet kommt der Tag des Herrn. Sie sollen wissen, was am Tag des Herrn geschehen wird. Das sollen sie auch wissen. Was wird da geschehen am Tag des Herrn? Die Himmel werden mit Sausen und Krachen vergehen. Die alte Welt wird vergehen, zusammen mit aller Lust und mit allen Menschen, die zu ihr gehalten haben. Es wird an dem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden. Vergehen heißt nicht, dass nichts übrig bleibt. Es wird schon was übrig bleiben. Was bleibt übrig, wenn man Holz verbrennt? Ja, die Asche. Also es bleibt was übrig. Und was ist, wenn Gott die Erde verbrennt? Was bleibt übrig? Die Asche. Und aus dieser Asche wird er was Neues machen. Woher weiß ich das? Hebräer 1, Vers 12 steht, dass er die Welt verwandeln wird. Hier steht, dass er die Welt verbrennen wird. Na, wenn er sie zuerst verbrennt und dann verwandelt, dann nimmt er also die Reste, die übrig bleiben, und die verwandelt er dann. Wie macht das denn mit unserem Körper? Bleibt von unserem Körper was übrig? Bleibt was übrig? Klar, Asche oder beziehungsweise sagen wir Staub, oder ist besser. Verwesener Staub. Manche lassen sich sogar verbrennen. Ist nicht gut, aber gut, wenn sie es machen, bleibt Asche übrig. Aber wenn man verwest, bleibt ihm letztlich auch so etwas übrig, oder? Staub. Und diesen Staub wird der Herr verwenden, und verwandeln. Er macht es mit unserem Körper genauso, wie mit der Welt. Zuerst mit unserem Körper im Kleinen, das zuerst, und dann mit der Welt im Großen. Er verbrennt sie und er verwandelt sie. Alles wird verwandelt werden. Ja? Wird alles zusammenrollen und die ganze Welt wird verwandelt werden. Hebräer 1 steht das. Und übrigens ist es genau das gleiche Wort wie in 1. Korinther 15. Genau das gleiche Wort. Wie er unseren Körper verwandelt, so verwandelt er die Welt. Weiter. Die Elemente werden verbrennen und sich auflösen, heißt es. Die Elemente, das sind die irdische Materie, die wird sich auflösen, das heißt in Kleinstteile aufgehen. Das weiß man ja heute auch schon von der Wissenschaft her, dass es Kleinstteile gibt. Ja? Und die werden also, es wird alles zerlegt werden in die kleinsten Teile. Die Teile selber vergehen nicht, die sind noch da, aber aus diesem macht Gott dann das Neue. Also so ist die neue Schöpfung nicht eine Schöpfung aus dem Nichts, sondern eine Schöpfung, die die alten Bestandteile verwendet. Gott wirft nichts weg. Gott wirft nicht einmal die Asche weg, sondern die verwandelt er. Die verwendet er. Die Werke auf der Erde werden verbrannt werden, heißt es dann weiter. Ja, wie verbrennen die Werke? Nun, es geht um die Menschen, beziehungsweise die Machwerke der Menschen. Das, was die Menschen gemacht haben. Und wir haben heute in einer Familie gesprochen über die ungeheuren Erfindungsgabe des Menschen, auf was er alles draufkommt. Ja? Und die Machwerke der Menschen sind gewaltige Dinge. Aber die werden alle, die Firmen, die Fabriken, alles, die ganze Informatik, alles wird verbrennen. Die Werke der Menschen werden verbrennen. Alle Hardware und alle Software, ja, die kann man auch verbrennen im geistlichen Sinne. Ja. Alles wird verbrennen. Gott wird alles erschüttern. Aber dann kommt das Unerschütterliche, dann kommt das Immobile. Es gibt ja ein Mobile und ein Immobile, oder? Das Mobile, das ist das, was man bewegen kann. Und dann gibt es ein Immobile, das sind die Immobilien, die kann man nicht bewegen, oder? Das ist, was feststeht. Aber bitte, die Häuser, die kann man schon auch bewegen. Wir nennen die Häuser Immobilien, aber das stimmt nicht. Die kann man alle bewegen. Man muss nur ein bisschen mit großer Kraft kommen, da kann man sie schon bewegen. Man braucht nur auf die Erdbeben denken. Also es gibt keine Immobilien. Nirgends in der Welt gibt es Immobilien. Aber in der anderen Welt gibt es Immobilien. Unbewegliche Dinge, die werden ewig bleiben. Ja, werden verbrannt werden. Ja, aber jetzt steht noch kurz die Frage, ja, aber wie ist es dann mit dem tausendjährigen Reich? Ja, wenn Petrus hier vom Vergehen von Himmel und Erde, wenn er darüber schreibt, dann muss das nicht bedeuten, dass das alles gerade am ersten Moment des Tages des Herrn geschehen wird. Ich habe ja gesagt, der Tag des Herrn ist die Zeit, wenn Gott auf den Plan tritt. Und das beginnt mit der Wiederkunft Jesu Christi. Ja? Aber dann geschehen noch andere Dinge, dann kommt das tausendjährige Reich. Und nach dem tausendjährigen Reich geschieht dann diese Verwandlung, dieses Verbrennen und Verwandeln. Die Neuschöpfung, neuer Himmel und neue Erde. Der Tag des Herrn ist ein langer Tag. Also das muss nicht bedeuten, dass Jesus Christus gerade beim ersten, das erste Werk, das der Herr Jesus tut bei seinem Kommen, dass das Vergehen vom Himmel und Erde ist. Er kommt, er tut verschiedene Dinge auf der Erde. Eins ist, dass er uns zu sich nimmt. Ein anderes ist, dass er die Menschen richtet, ja. Die zum Gericht kommt. Ein anderes ist, dass er sein Königreich aufrichtet. Und ein anderes ist, dass er dann die Welt verbrennen wird. Das ist also, muss gar kein Widerspruch sein zu dem, was Johannes in der Offenbarung schreibt. Man muss nicht gerade mutwillig einen Widerspruch in die Bibel hinein projizieren. Oder projizieren. Das nicht. Ja, sind dazu jetzt noch Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten. Sind dazu noch Fragen? Während ihr über die Fragen nachdenkt, eine Frage habe ich schon am Tisch liegen, dann gehe ich gerade auf die Frage ein. Da war die Frage, ja, wie ist das jetzt mit dem Bußetun? Wir haben ja jetzt auch hier gelesen vom Bußetun. Gott will, dass die Menschen Raum haben zur Buße, zur Sinnesänderung. Da heißt es im Korintherbrief, er hat 1. Korinther 5, Vers 5, Paulus will, dass dieser Mensch dem Satan übergeben wird, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das ist so gedacht, Paulus möchte, dass die Christen in Korinth diesen Mann Nein, Entschuldigung, nicht die Christen, das er selber. Er selber will diesen Mann dem Satan übergeben. Das heißt, diesen Mann dem zur Züchtigung übergeben. Das können wir nicht. Wir sind nicht Paulus. Aber Paulus konnte es. Paulus konnte das dem Herrn sagen. Und Herr sagte, Herr, bitteschön, lass den Satan jetzt diesen Menschen züchtigen. Das heißt, lass es zu, dass es diesen Menschen so schlecht geht, bis er Buße tut. Dass er richtig geschlagen wird, bis er Buße tut, damit der Geist gerettet wird. Aber gerettet wird der Geist nur, wenn er Buße tut. Wenn er nicht Buße tut, wird der Geist am Tag des Herrn Jesus nicht gerettet. Das heißt, die Züchtigung ist nicht, es ist leider nicht so, dass bei jeder Züchtigung die Züchtigung zum Ziel kommt, oder? Kennen wir das bei den Kindern? Da gibt es Kinder, die züchtigst du. Und was passiert? Sie sagen, es tut mir leid. Und dann gibt es Kinder, die züchtigst du. Und was sagen sie? Nein, erst recht nicht. Oder? Und du kommst nicht zum Ziel mit der Züchtigung. Es gibt solches und solches. Das gibt es. Also Züchtigung ist wichtig. Aber die Züchtigung ist kein Zaubermittel. Nicht mal Gott hat ein Zaubermittel. Ja. Aber er züchtigt trotzdem. Und dieser Mann soll gezüchtigt werden, damit, im Falle er Buße tut, der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Ja. Damit er nicht völlig weggeht vom Herrn, sondern sich zurechtbringen lässt. Und dann die andere Frage, Offenbarung 2, Vers 21, da heißt es von der Isabel, ist ja von der Isabel die Rede, ich gab ihr Zeit, dass sie Buße tue von ihrer Unzucht und sie tat nicht Buße, Offenbarung 2, Vers 21. Ich gab ihr Zeit, dass sie Buße tue, ist genau das Gleiche. Gott gibt ihr Zeit, dass sie Buße tut. Gott lässt dir noch Zeit, bitte kehre doch um von ihrer Unzucht. Und sie tat nicht Buße. Und Gott, irgendwann sagt Gott, ja, wenn sie nicht tut, dann komme ich mit dem Gericht. Oder siehe, ich werfe sie in ein Bett. Das ist immer noch zur Züchtigung, oder? Dass sie in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun, dann kommt also noch stärker. Ja, und dann, ja, wenn sie nicht Buße tut, irgendwann ist es vorbei, oder? Und ihre Kinder werde ich töten mit Tod und so weiter. Also, aber Chance hat sie schon. Hat sie Chance zur Buße? Natürlich hat sie eine Chance, Buße zu tun. Offenbarung 3, Vers 16. Weil du aber lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Dort ist ein bisschen ein anderer Fall. Dort ist der Fall von Christen, die dem Herrn nicht mehr schmecken. Geht es nicht um abgefallene Leute. Gar nicht. Er schreibt ja an die Gemeinde. Es ist immer noch seine Gemeinde. Gemeinde ist in der Bibel die Gesamtzahl der wiedergeborenen Menschen. Das ist Gemeinde. Und wenn er in Laodicea an die Gemeinde in Laodicea schreibt, dann meint er die Christen in Laodicea, nicht die irgendwelche Nichtchristen. Die Christen in Laodicea. Die sind lau geworden, das heißt, sie sind, naja, wie laues Wasser. Na, wie ist das, wenn man in einem Land wohnt wie in Israel und da ist es heiß und da möchte man Wasser trinken. Sie ist so heiß, gib mir Wasser. Und du gibst ihm Wasser und jetzt freut er sich schon. Ah, jetzt kommt das erfrischende Wasser und er trinkt. Ah, das ist ja warm und er spuckt es aus, oder? Man möchte erfrischendes Wasser und man merkt, es ist warmes Wasser. Das schmeckt einem nicht. Wenn du heiß wärst, dann Tee trinkt man auch gerne, ja? Heißes Wasser, das ist okay. Aber und kalt, wunderbar, ja? Aber lau. Das schmeckt dem Herrn Jesus nicht. Und hier sind Christen, die den Herrn Jesus nicht mehr schmecken. Das ist eigentlich eine traurige Sache, oder? Der Herr Jesus, gemeint ist, sie schmecken ihm in der Praxis nicht. Das Leben schmeckt ihnen nicht. Wie sie sich benehmen und so weiter, schmeckt ihnen nicht. Und deshalb möchte sie züchtigen, damit sie wieder Buße tun, oder? Also, sie haben natürlich eine Chance. Jeder Mensch hat die Chance, Buße zu tun. Jeder, auch jeder Christ, der in tiefe Sünden hineingerutscht ist, hat die Chance, Buße zu tun. Das ist ja das Wunderbare und die wunderbare Botschaft der Bibel, dass wir immer umkehren dürfen. Ja, sind noch Fragen zu Petrusbrief oder jetzt, ja, was auf, Fragen, die aufgeworfen sind? dann wollen wir hier Schluss machen. Also, ich muss sagen, eine lange Pause machen. Wir haben ja heute noch einen zweiten Teil. Vielleicht um 7:30 hast du gesagt. Ja, 7:30. Also wollen wir hier mit Gebet abschließen und dann Pause machen. Vielleicht beten wir einige noch.